Es ist Kalenderwoche 4. Es ist Mittwoch, es ist fest und flauschig und es ist Olli Schulz.
Hallo, es ist die kleine Mittwochssendung Boomer Crunch und mir zugeschaltet der einzigartige Jan Böhmermann. Und diese Sendung wird euch präsentiert von MPU King. Wenn ihr Führerscheineprobleme habt, ja, dann meldet euch bei euch uns und wir kontakten euch mit Manuelsen. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, bei MPU King günstig wieder zurückzukommen an euren Führerschein.
Warum an Verkehrsregeln halten, wenn es MPU King gibt? Diese Sendung wird präsentiert von MPU King. Und das Intro heute wurde präsentiert von Thomas Hauber. Der hat uns das vor vielen, vielen Monden zugeschickt. Es heißt das Star Trek Opening von Fest und Flauschig. Vielen lieben Dank. Und Intros könnt ihr Olli und mir immer gerne zuschicken, über Instagram uns Links zukommen lassen.
Jan, der hört die immer gerne ab.
Ich höre die wirklich immer gerne ab.
Ja, dann du musst aber mal ein bisschen mehr zugänglicher werden für das Publikum hier.
2024 ist das Jahr des Zugänglichwerdens. Ich bin so Volksbühmi geworden.
Das habe ich mitbekommen.
Ich war am Wochenende auf der großen Demo. Ich war auf der Demo. Meine erste Demo seit ganz langer Zeit. Ich war jahrelang nicht bei irgendwelchen Demos, weil ich immer gesagt habe, ja, aber mein Teil der gesellschaftlichen Partizipation, das ist halt Medienarbeit. Und war aber dann irgendwie, als ich angekommen bin, ich kam recht früh am Freitagmorgen in Deutschland an und war dann irgendwie so ausgeschlafen und so fit, dass ich gedacht habe, das lasse ich mir nicht entgehen. Und da war ich in Köln und ich habe mich in die Demo reingestellt, habe gleich 70 Leute getroffen, die ich gekannt habe und stand auf einmal neben Wolfgang fucking Niedecken von BAP. Und habe ich gedacht, okay, hier bin ich genau richtig. Ich war mega, mega Stimmung.
Hat Wolfgang super dich erkannt?
Wir haben uns kurz unterhalten, in meiner Sendung vor kurzem und als kleiner Cameo-Auftritt und wir haben uns gegenseitig erkannt und ich war super undercover als Lieferandomann unterwegs und er hatte so eine Mütze auf, die danach rief, egal, also wer solche Mützen trägt, der möchte erkannt werden. Also wir haben unterschiedliche Demo-Konzepte
gewählt. Weil auf der Mütze stand Wolfgang Niedecken Tour 2003 drauf.
Nein, es war wirklich mega nett und das war wirklich ich weiß nicht, wie es in anderen Städten war, aber zumindest in Köln, da gab es jetzt zwei Demos, die am Sonntag hatte 70.000.
Am Sonntag war ebenfalls in Berlin
riesengroß,
350.000. Eine riesen Demo, die auch, glaube ich, abgesagt wurde zum Teil, wie in München übrigens auch. Insgesamt, ja, wir können ja sagen, wir sind heute am Spiel. Also mich tief in der Nacht zwischen Montag und Dienstag sind es 1 Million Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Meine Tochter war auch dabei. Ich selber stand im stinkigen Proberaum mit meiner Band, weil es einer der wenigen Termine war, wo wir es geschafft haben, 5 Leute in einen Raum zu kriegen. Wäre sonst auch gerne dabei gewesen, weil ich finde, das war ein Ereignis und wirklich mal ein Zeichen. Ein Gefühl, was einen irgendwie manchmal wieder beruhigt, wenn man sieht, dass 1 Million Menschen Bock haben, gegen Rassismus, gegen die AfD und sowas anzustehen. Und irgendwie ist das ein gutes Gefühl, oder?
Ja, ich habe auch gesagt, es ist ein wirklich tolles Gefühl, es gibt einem total Schwung. Und aber das Missverständnis darf nicht entstehen, dass das, weil das natürlich direkt der Spin war von irgendwelchen AfD-Honks da irgendwie im Internet.
Dass die Bilder mit KI gemacht worden sind.
Ja, Bilder mit KI, das ist ja nicht mehr das Blödeste. Das Geile war dann so den Spin, das sind Leute hier, die für die Ampelregierung demonstrieren. Da muss man mal klarstellen, nee, da hat niemand für irgendwas demonstriert. Da haben explizit 1 Million Leute, nur am Sonntag, 1 fucking Million Leute gegen die AfD demonstriert. Ja. Gegen die AfD demonstriert. Und ich freue mich schon darauf, wenn diese Bewegung und diese Leute und diese Energie sich in Handeln umschlägt und nicht nur Zeichen gesetzt werden. Und ich habe dann auf dem Rückweg von der Demo gedacht, könnte man nicht noch so ein paar, um gerade so die AfD-Zielgruppe und auch so diesen Störeffekt noch so ein kleines bisschen mehr zu erreichen, neue Demo-Konzepte ausprobieren. Ich wäre nach diesem Sonntag durchaus offen, auch mal sowas wie eine Autosternfahrt auf Berlin irgendwie mitzumachen, dass alle Leute in ganz Deutschland sich einfach sämtliche Autoverleiher leer mieten oder mit ihren eigenen Autos ankommen.
Bevor das müssen sie, also so wie es aussieht, wird es sowieso passieren, weil die Bahn wieder mal streikt. Deswegen werden die alle Autos...
Größter antifaschistischer Beitrag diese Woche von Klaus Wieselski und der GDL. Deutschland lahmlegen, genau. Im weitesten Sinne, im Schatten von diesen Protesten. Nee, aber stell mal vor, wenn man, noch gibt's ja Autos und auch umweltbewegte Leute haben Autos und es gibt immer noch viele Zweit- und Drittwagen da draußen, auch Erstwagen und so. Selbst woke Familien fahren Autos. Und solange das noch so ist, warum nicht die Möglichkeiten nutzen, die man hat? Und was meinst du, was passieren würde, wenn erstmal so 100.000 Leute mit dem Auto nach Berlin fahren? Und dann irgendwie, Idee ist, jeder Demo-Teilnehmer muss einen Donut vor der AfD-Parteizentrale drehen. Dann sind da schön 2 Wochen lang, können auch die Treckerbauern einpacken. Dann liegt Berlin erstmal lahm und dann fängt das richtig an zu wirken, glaube ich. Also ist eine kostenlose Idee. Ich würde es selber jetzt nicht anmelden, aber wäre sofort dabei bei einer PKW-Sternfahrt auf die Hauptstadt, auf Berlin zu. Alle Mann mit Autos. Ist doch super.
Ich muss aber sagen, dass die Landwirte hier auch echt stabil durchhalten die ganze Zeit. Ich habe neulich auch auf der Straße des 17. Juni bin ich längs gefahren und die standen da auch wirklich.
Immer noch.
Ich bin ziemlich mit Ende. Jetzt glaube ich, ist es glaube ich durch langsam. Und da habe ich irgendwie nachts nicht schlafen können und habe mir TikTok runtergeladen.
Oh Gott,
habe ich seit Monaten nicht. Und nachts um 3 und habe gedacht, ey, es ist auch egal, lädst du mal TikTok und guckst mal, was in dieser Welt so los ist. Mhm. Und dann bin ich gleich auf so einen Livestream, nachts um 3:30 von so einem Typen, der auf dem Traktor saß, ne? Und der meinte, wir sind 300 Kilometer gefahren, wir sind jetzt hier, wir stehen jetzt hier vom Bundestag, ne? Wir sind bereit, auch hier tagelang zu bleiben und so. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen gerührt von dieser ganzen, von diesem, also ich meine, generell ist das eine wichtige Sache, dass die gerecht behandelt werden sollen, ja, ne? Und dann dieser Aktivismus, der da ist, und natürlich wurde das von der AfD auch stark instrumentalisiert, natürlich, die haben sich natürlich sofort da, aber ich glaube, dass man denen auch sehr unrecht, also viele Leute, ich meine, ich habe die Berichterstattung nicht so richtig verfolgt dazu, du, weil ich da auch gerade jetzt genau in dieser Scheiße, weil in dieser Zeit gerade mit Promo für meine Platte, ich habe jeden Tag gerade Interviews und sowas, ne, der, aber was ich so mitbekommen habe in dieser Live, also dass wirklich viele Leute so, also ich finde das schon geil, wenn Leute wirklich sich auf ihren Traktor setzen, 300-400 Kilometer fahren, um sich irgendwie um Flagge zu zeigen und dann nachts stehen und dann TikTok sind 1000 Leute online gewesen, nachts um 3:30 und haben die so supported und community-mäßig, fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Finde ich auch ganz gut. Flagge zeigen, immer gut. Die Frage ist halt nur, welche Flagge. Und ich finde aber diese Idee, dass Demo-Teilnehmer, damit das in Berlin auch gespürt wird und das nicht immer nur so als Zeichen, so nach dem Motto, ja, jetzt hat man es mal gesehen, jetzt können doch alle wieder nach Hause gehen, der Rechtsruck ist hiermit beendet. Das ist ja nicht so. Aber das ist mal so richtig, ah, du hast auch so Nasending wie ich
jetzt
immer.
Weiß ich ja nicht. Sorry, machen wir erstmal weiter.
Das Demos, glaube ich, in Berlin und gerade bei der Ampelregierung und bei Leuten, die so zögerlich sind, gerade so konservative Politikerinnen und Politiker, dass das erst so richtig wirkt, wenn man da mit so einem schönen deutschen Auto oder auch mit einem anderen Auto einfach mit dem Auto vorfährt, dann nimmt man ja auch 80 Mal mehr Platz weg als einzelne Person. Und so eine Sternfahrt gegen rechts mit dem Auto zur AfD-Parteizentrale und einfach so megamäßig nervt. Weißt du noch, bei der Corona, in der Corona-Zeit, die ganzen Freaks.
Da waren keine, achso, dachte,
da haben, wenn die Freaks so Autokorso gemacht haben, das hat so genervt, Alter. Und das waren immer nur so 200. Und stell dir mal vor, es kommen 100.000 Leute mit Auto nach Berlin. Oder sagen wir nur 50.000.
Dann ist irgendwann Feierabend, dann kommt keiner mehr weiter. Dann ist
ja, aber ist ja Absicht.
Und das Problem ist, dann kommt man auch nicht mehr zurück. Dann bleiben die da. Ja. Dann werden sich die Autos hier ist ja sowieso schon immer so Verkehrschaos. Und wenn hier wirklich mit einem Schwung 200.000 Autos auf die Stadt Mega. Zufahren, ne? Dann sind alle verstopft und dann kommt keiner mehr raus.
Ja,
und
ja, aber überleg mal, pass mal auf, nur mal den wirtschaftlichen Gedanken. Mhm. Das in Kooperation mit Sixt Europcar, mit Avis, mit Starcar, die haben einfach so Demo-Tarife und dann kann man sich immer, wenn man kein Auto hat, für ein Hunni oder sowas, für ein Wochenende irgendwas ausleihen. Das ist auch super für die Autoverleiher in Deutschland. Und dann geht es schön einfach so auch für Benzinverkauf und so. Das ist alles super. Ein Wochenende werden mal die Augen zugedrückt. Da ist Umwelt mal egal, weil jetzt machen wir erstmal die Nazis platt. Und dann wird Berlin erst freigemacht von Autos, wenn der Rechtsruck beendet wird. Sofort. Und es wieder quasi Deutschland wieder diskursmäßig zurückrutscht in die Mitte der Gesellschaft und nicht irgendwelche Fantasieprobleme, die irgendwie die AfD sich imaginiert, von allen debattiert werden. Ein Autokorso Sternfahrt.
Ja.
Lass uns das mal anmelden.
Wir zwei. Also so Sachen, die ja von so einer Relevanz und so wichtig sind für die Gesellschaft, wie auch die Bahn oder so, ne? Wenn die lahmgelegt werden, dann ist Chaos, ne?
Das ist doch
super. Und mir fallen gerade mit ein, wenn ich so drüber nachdenke, Jan, fallen mir mehrere Einrichtungen ein. Wir können eigentlich mal machen, die großen 5 Einrichtungen, bei denen wir beten sollten, dass sie niemals streiken.
Oh Gott. Ja, Gaswasser, Scheiße, Abfluss und sowas. Also
ja, sowas zum Beispiel. Oder die Müllabfuhr.
Ja, also Müllabfuhr, ich weiß noch, es gab mal in Bremen gab es mal.
Ja, aber
mal
wenn die Müllabfuhr länger als 3-4 Wochen streikt, dann wird's interessant.
Absoluter, 3-4 Wochen, Alter, 2 Wochen reicht schon. Wenn mein Papier im Haus, der Papiermülleimer nicht geleert wird eine Woche lang, weil irgendwie ein Feiertag dazwischen kommt, bricht das ganze System im Mietshaus zusammen. Da werden die, fangen die alle an sich, dann gehen die sich alle an die Gurgel. Und das ist ja, wenn man sich mit mehreren Parteien eine Papiertonne teilt, dann hat man ja nicht das Anrecht darauf, da unendlich viel Papier reinzuwerfen, sondern man muss schon gucken, ist zwar eine große Tonne, dass man aber immer nur so, in meinem Fall jetzt ein Sechstel der Tonne belegt und wenn da mal einer Geburtstag hat oder am schlimmsten ist Weihnachten, weil dann gibt's auch unterschiedliche Geschenkmassen in einzelnen Mietparteien und dann werden teilweise da Volumen beansprucht auf die man gar kein Anrecht hat.
Ja. Das führt auch zu Kriegen. Und dann gibt's schreibt man innerhalb der verschiedenen Parteien in so einem Mehrfamilienhaus einen Antrag auf eine zweite Papiertonne.
Ja, also die schwarzen Tonnen hat jeder sowieso, aber die gelbe Tonne, es gibt auch einige, die haben eine gelbe Tonne, aber die blaue zum Beispiel ist eine so eine große. Und eigentlich reicht das immer fürs ganze Haus, es sei denn,
die blaue reicht nicht fürs Ganze bei uns. Also wir sind auch acht Familien.
Oder aber so eine große, ich meine, wir haben so eine große mit so einem Plastikding, wo man aber auch so eine kleine Klappe noch aufmachen kann.
Okay. Nee, wir haben zwei von diesen Dingern, die so
stehen. Noch rollen kann. Was ist das eigentlich für ein System?
Wir haben aber auch eine braune, das ist glaube ich für
Für Faschisten. Bitter.
Ja, das ist
Altfaschisten.
Für Altfaschisten, die hier noch irgendwo wohnen.
Aber was ist das eigentlich für ein System? In Köln gibt es zum Beispiel so Tonnen, die keine Rollen haben, sondern die rund sind und die dann oben an so einem Nupsi gedreht werden. Weißt du?
Ja, ja.
Diese Drehtonnen. Das
stimmt.
Aber nur in einigen Straßen.
Hier in der Nähe, wo ich wohne, gibt es das auch ganz oft, dass so ein Rentner irgendwie vor seinem Haus steht und auf so einen Knopf drückt und dann fährt die Tonne aus dem Boden. So ein ganz umständliches Ding mit so einer Eisen, also dass die so im Boden sind, damit kein Fremder da Müll reintut. Ist das bei dir in der Gegend so, dass die auch alle abgeschlossen sind, dass die so?
Also gerade, ja, ne? Ich sag mal, gerade in sozial, herausgeforderten Stadtteilen, da gibt es gerne mal so eingezäunte Tonnen, aber auch weil das dann immer heißt, es hat's wieder gebrannt, weil einer die Papiertonne angesteckt hat an Silvester. Und dann werden die abgeschlossen. Aber auch so kleinliche Rentner, die ihre Privattonnen in so einem Tonnenkasten abschließen, wo dann irgendwie ein Schloss vor ist, damit dann niemand anders was reinwirft. Die Deutschen.
Wir waren damals, Müll. Was ich so faszinierend fand, also da in der Lenzsiedlung, Hochhaussiedlung in Eimsbüttel, also ich bin ja Stelling zur Schule, da gingen ganz viele Klassenkameraden von mir und haben da gewohnt in der Lenzsiedlung. Es war immer cool, da in Treppenhäusern rumzulaufen, natürlich riesige 20 Stockwerke und dann gab's Müllschlucker. Und kennst du noch diese Müllschlucker, die dann auf dem Flur waren, wo du dann diese aufgeklappt hast, den Müll, und der ist dann in so einer Dings runter und ist dann bis nach unten in den Müll, in diese Tonne. Und Lars Eggers, weiß ich noch genau, hat sich in so einen Müllschlucker reingeworfen und ist dann 18 Stockwerke runter, so dieses Rohr. Das war lebensgefährlich, habe ich gedacht, ey, wenn da irgendwas ist. Aber hat er gemacht. Und dann habe ich mich nicht getraut. Fällt mir nur gerade wieder ein.
Ist das einfach ein Rohr und er hat sich dann innen drin abgestützt oder ist er einfach gefallen?
Der hat das aufgemacht, der hat die Klappe ausgehebelt, weil diese Klappe war in so einem Rohr und hatte ich dann, und das Ding ist dann einfach so nach unten. Also ich weiß nicht, 18 ist jetzt übertrieben, aber aus dem 5. oder 6. Stock hat er sich da runtergefallen.
Aber im freien Fall, es gab ja früher noch keine GoPros, die man da irgendwie hat runterlassen können, um mal zu checken, was überhaupt los ist.
Er hat nur für sich und den Kick gemacht.
Aber was ist denn da, wenn da zwischendrin so ein Schredder ist?
Da ist ja
im
Müll gelandet. Ja, habe ich ja gedacht, wenn da ein Schredder oder so ein Messer dazwischen, völlig, völlig geisteskrank.
Ja, oder irgendwie.
Echt jetzt?
Oder wenn es irgendwie so eng wird, dass du dann feststeckst. Mein größter Albtraum ist ja, es gibt ab und zu mal so Geschichten von Kindern, die in Indien irgendwo oder auch in anderen Ländern in Brunnen fallen und die dann da feststecken und rausgeholt werden müssen. Mein großer Albtraum ist, in ein so enges Loch zu fallen, dass ich meine Arme nicht bewegen kann oder in einer Höhle zu tauchen, wo ein Loch so schmal ist, dass gerade meine Schultern durchpassen, ich nur mit den Beinen so zappeln kann und dann stecken zu bleiben.
Generell Platzangst, meine allergrößte Angst.
Ja,
Platzangst, ist auch, also Angst aufzuwachen, auch wirklich dieses, worüber wir mal geredet haben, Scheintod. Was zum Glück nicht mehr, aber meine Uroma, gibt es nicht mehr, aber meine Uroma hat mir halt immer noch erzählt, dass ihre Todesangst Scheintod ist. Darüber haben wir hier geredet und dann hat uns noch mal jemand geschrieben, dass es wohl wirklich im Mittelalter auf Friedhöfen üblich war, dass eine kleine Glocke an den neuen Gräbern dran war, verbunden mit einem Seil zu dem Zeh des Toten, und falls er aufwacht, wird er mit dem Zeh einmal sich bewegen und oben würde die Glocke läuten und dann könnte man ihn wieder ausbotteln.
Wie sieht es aus mit Höhenangst bei dir? Hast du Höhenangst?
Nee.
Gar nicht.
Komischerweise, doch ab einer gewissen Höhe, ganz bestimmt. Also wenn ich jetzt irgendwie, aber ich bin mal so 25 Meter hoch, habe ich so Gerüstbau gemacht und habe darauf so runtergeguckt und habe auch ganz kurz, es ist ein bisschen Überwindung gewesen, obwohl es stimmt nicht, in dem Moment hatte ich keine Höhenangst. Als ich dann abends im Bett lag, damals gab es für den Rigging, ein Rigger, das ist jetzt ein Beruf, da musst du eine Ausbildung für machen, gab es damals in den 90ern noch nicht. Den konnte einfach jeder Horst machen, der diesen Stagehand-Beruf gemacht hat, den ich gemacht habe. Und dann habe ich auf Leiergerüst 22 Meter für die Backstreet Boys hoch, ohne mich anzuseilen, ohne Alter. Sicherung, den ganzen Tag gearbeitet. gearbeitet. Und es war völlig geisteskrank. Und das Ding haben wir auch wieder abgebaut. Und wir hatten keine Ahnung. Ich habe einen Hammer bekommen und habe das noch nie vorher in meinem Leben gemacht. Und habe das in einem Sommer gemacht, Leiergerüst aufgebaut und abgebaut. Und es war so richtig hoch. Und ab und zu lag ich abends, nachts im Bett und habe so gedacht, Alter, was hast du da gerade gemacht heute? Du hättest sterben können. Da, also diese Angst, die einem manchmal kommt, ich glaube, es war meine jugendliche Unerfahrenheit und diese.
Und es waren auch die 90er Jahre, also da waren sowas durchaus üblich. Kennst du diese Videos von irgendwie so verrückten Osteuropäern, die auf den Dächern von irgendwelchen krassen Hochhäusern ohne Sicherung rumspringen mit so einer Kamera?
Oder noch mit ihrer Freundin, die hängt sich an ihre Arme und dann lassen die so 1000 Meter tief runter in so eine Schlucht hängen oder so.
Ich weiß nicht, ob man für Klicks wirklich alles machen muss. Also ist so ein bisschen too much. Und da habe ich manchmal, wenn ich das sehe, da überkommt es mich auch. Und das kann ich dann nicht mal mehr angucken, weil die Vorstellung schon so krass ist, dass das jemand durchzieht.
Ja, und dann habe ich meine Dokumentation über diese die Skyscraper-Bauer gesehen. Das waren viele Native American, also Ureinwohner, die das gemacht haben. Weil Ach scheiße, jetzt wollte ich gerade noch was erzählen. Scheiße.
Schau mal wieder ran ans Mikrofon.
Ach scheiße. Hallo. Na, Klaus?
Grüß dich, Oliver, mein Lieber. Frohes neues Jahr.
Carla, hast du...
Nicht Klaus. Mein Name ist Carlaus. Carlaus.
Alter,
Hennebeck, Darf ich mich nur kurz vorstellen, für alle, die es nicht wissen, wer ich bin. Bin der Manager von Böhmermann, der Vogt. Der Vogt Hurenbock.
Na, Carlaus.
Ich hab Hurensohn gesagt, das sagt man aber gar nicht mehr.
Ja, wie war der Jahreswechsel für dich?
Carlaus! Ich hab viel gefickt und viel gesoffen, sag ich dir ganz ehrlich.
Was du weg?
Auf Kosten von meinem Schützling. Alles schön auf Rechnung, Böhmermann.
Kuss am Mui. Schön. Da glaube ich, da kann man eine gute Zeit haben, oder?
Ja. Da bist du kleiner Carlaus. König, du, mit meinem Gehalt. Ganz ehrlich. Der König von Koh Samui.
Okay, da kommt er wieder. Aber du bezahlst dich schon auf die Leute. Lass mich immer rumtragen
von so 5 von denen. Auf so einer Sänfte.
Schön. Ja,
mit dem Lächeln. Du, ich wollte mal mit dir kurz sprechen. Es geht um PR-Geschichten für den Böhmermann. Und zwar habe ich überlegt, ob ich jetzt, wo Cora Schumacher aus dem Dschungelcamp raus ist, ob ich irgendwie versuche, mal irgendwie an irgendwas Heterosexuelles ranzubekommen, um die Zielgruppe der Heteros, der Alpha-Heteros ein bisschen mehr zu erschließen. Was hältst du davon?
Aus großer Mui.
Ja, man, Schamhals im Mund.
Ja, ich bin. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich gucke tatsächlich das Dschungelcamp. Richtig enttäuscht. Klaus, ich weiß nicht, du hast es mitbekommen, nur 40 Minuten Sendung, weil danach NFL gezeigt wurde. Hat mich tierisch aufgeregt. Ich sag dir mal was ehrlich, Deutschland will das Dschungelcamp sehen und kein scheiß American Football. Das interessiert hier nur so ein paar Asoziale mit tiefer gelegten Autos. Das ist ganz ehrlich, das ist doch kein Sport für Europäer. Mit dir kann ich drüber quatschen. Mit Jan, das ist...
Du, aber ganz ehrlich, wenn jetzt... Ja, finde ich völlig richtig. Und ich verstehe auch nicht, dass diese Blasenmenschen, die sich hier von der linkswoken Bubble da zu den Demonstrationen getrieben haben,
da hätte man
dass
in einem
das Momentum
nutzen,
um eine anständige Demonstration gegen die NFL auf die Beine zu bekommen. Dass man da mal vom Reichstag mal was hat.
Das hätte man in einem Abwasch erledigen können.
AfD, weil NFL, beides ein F im Namen.
Ähnlich. Und ganz ehrlich, die versuchen hier den Quarterback und den und RTL macht einen großen Fehler. Ich übernehme jetzt mal ganz kurz, ich weiß, dass du eigentlich der Mann des Volkes bist, aber ich mit dir, du gibst ja, das finde ich geil. Da kann ich nämlich auch die Plattform nutzen, die du mir bietest, die Jan mir nicht mehr bieten kann, weil er ja seinen Arsch verkauft hat an die Vogue-Szene. Deswegen, das ist ganz geil, wenn du auftauchst. Ich sag's jetzt mal ganz kurz. RTL, ihr Ficker, wir wollen Dschungelcamp sehen. Und diese Kohle, die euch von der NFL den Arsch schieben, ne, die reicht nicht aus, um das Volk zu begeistern. Das ist nicht unsere Geschwindigkeit. Ich habe die Regeln kapiert. Ja, man muss die Regeln kapieren, um zu sehen, was für ein genialer Sport das ist. Das ist Schach mit Menschen. Das ist wirklich genial und sonst was. Aber es ist auch irgendwie langweilig. Und es läuft viel zu oft. Und macht einen neuen Sender auf. Oder macht das online. Aber macht das nicht im Fernsehen. Hört auf, das Dschungelcamp zu kürzen. Das ist scheiße. So, Kalau, Klaus kommt gerade. Ich will mal auf jetzt. Klaus?
Nee, aber ich finde ganz ehrlich, das Dschungelcamp ist dieses Jahr so gut, so gut. Und die letzten Jahre.
Da muss ich jetzt aber immer gesagt, ganz viel Gas geben. Aber ich würde sagen, in einem Jahr fit machen willst du den Dschungel.
Den arbeite ich jetzt schön runter.
Da muss ich ja irgendwie mal ficken schächten, also billige Sachen. Ja, wie willst du den kaputt machen?
Den mache ich kaputt. Ganz ehrlich. Du, ich schleuse den 2, 3 falsche Informationen rein. Da kann er seine komischen Woken-Journalistinnen da drauf ansetzen und dann wird das eine Riesenblamage hinterher im Fernsehen. Ganz einfach. Für mich ist nur wichtig, dass ich die Begleitperson im Hotel Imperial bin. Und dann gibt's schön Kaviar aus dem Bauchnabel von irgendwem. Während der da drin sich irgendwie die Ziegenhoden fressen muss. Apropos Ziegenhoden, ich habe ein kleines Geschenk für dich, Olli. Ich habe im Internet bei Kaleido habe ich dir so eine Dudelsack-Ziege bestellt. Komm, das finde ich richtig geil, du. Ganz ehrlich, geiles Instrument. Das kann man nicht lernen in der Musikschule bei uns hier im Rheinland. Dass aber statt Gitarre und Schlagzeug mal so eine Ziege als Instrument macht, dass das mal in Mainstream kommt.
Ich finde das, ehrlich gesagt, bei mir, mich holst du damit nicht ab. Ich finde das einfach so krank. Ich habe das schon in der letzten Sendung erzählt. Dann hat Jan das auch in seine Insta-Story getan, weil der schockt ja auch gerne mal. Damit schockt er noch, weißt du?
Ja,
weißt du, die Grünen peinlich. Oder so, die Grünen greift da nicht mehr an.
Peinlich.
Aber so über Tiere kann man noch Witze machen.
Ja, die können sie nicht wehren. Tiere können sie nicht wehren.
Aber wenn er einmal, was gegen die Regierung, will er nichts machen. Nee, traut er sich nicht. Gegen die Regierung traut er sich nicht mehr, oder?
Nee, der ist ein Regierungsbüttel, das ist ein Staatsclown. Ganz ehrlich, ich frage mich, ob wie lange Spotify das noch mitmacht, weil die sind ja, müssen ja auch gucken, wo sie bleiben.
Spotify ist ja eigentlich, ganz ehrlich, ist ja auch ziemlich staatskonform, oder?
Ja, noch.
Wieso hast du da irgendwie andere, meinst du, da kommen irgendwelche Rechten oder so an die Macht?
Ja, bei Spotify, das ist, wer da am meisten zahlt, der ist an der Macht. So ist das ja
mit deinem
Aktiengeschäft.
Da hast du irgendwie auch ein bisschen recht, ne?
Ja, so ist das, ne? Wo das Geld ist, da Geld macht die Musik. Du, mein Lieber, ich wollte mich nochmal kurz melden. Ich hau euch direkt wieder ab.
Mit diesen Nachdenken, ich wollte auch gerade sagen,
ja,
mit diesen
Nachdenken.
Ich finde es auch schön, dass du, weißt du was, Klaus? Ich mag auch deine nachdenkliche Seite.
Ja.
Dass das nicht nur immer nach vorne raus ist und nicht nur immer gegen die Vogue-Bubble, sondern auch, dass das so darwinistisch ist.
Aber wir müssen schon gucken, dass wir als Deutschland weiter zusammenhalten. Das habe ich am Wochenende auch gedacht.
Aber wir beide oder wer?
Nee, aber 1 Million Leute ist schon, sind schon viele Leute gewesen. Da habe ich schon ein bisschen gedacht, ob ich nochmal überlegen muss, ob ich da vielleicht programmatisch, politisch mich noch ein bisschen nachjustieren muss, weil ich dachte, die sind weg, dass da keiner sich mehr wehrt. Am Wochenende habe ich einen kleinen Schreck bekommen, ganz ehrlich, weil ich bin jetzt, AfD ist nichts für mich, aber Werteunion, da liebäugel ich schon mit. Ich finde den Hans-Georg Maaßen ganz gut.
Und was mit Sarah Wagenknecht?
Ich finde ihn auch gut.
Finde ich auch gut, oder?
Ja, ich finde auch Martin Sonnemann gut. Von einer Partei, die finde ich lustig. Die sind immer besoffen.
Ja. Finde ich auch gut. Ja, aber die bringen ja dem deutschen Volk nichts. Vor allem nicht. Also ich meine, das ist ja mehr so eine Spaßpartei, oder?
Ja, naja. Satire kann schnell ernst
das
werden, ne?
Sonneborn findest du gut, aber Böhmermann, deinen eigenen Zögling magst du nicht.
Ja, der bringt halt die Kohle ran. Sonneborn, der bringt ja keine Kohle mehr ran. Der muss sich da durchfuttern lassen vom Europaparlament.
Ja, der wird gut bezahlt, aber.
Ja, von uns allen.
Ja.
Gut, lass mich nicht politisch werden.
Schön mit dir.
Mach das gut, Olli. Tschö.
Bis dann, tschüss.
So. Kannst die Handschellen wieder abmachen.
Oh, danke.
So, sorry. Jan?
Hä?
Alles okay?
Ja.
Ja, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es eine erfrischende Abwechslung.
Ja.
Ich habe... Und daran siehst du auch, ich meine, hast du mitbekommen, dass ich kann nämlich mit verschiedenen Leuten gut reden.
Ja.
Ich kann mit dem Linksextremisten genauso wie mit dem Erzkonservativen reden. Bin Nazi jetzt nicht so gut, aber also ansonsten so alle möglichen Schichten und so, ich kann mit den Leuten.
Das ist dein großes Talent. Ich bin ja eher nicht so der Kommunikator von uns beiden, aber deswegen ist es gut, dass wir uns ergänzen. Aber ich bin ganz gut im Urteilen, also im Judgen hauptsächlich.
Ja, das weiß ich, aber zu dem nächsten Song hast du noch keine Meinung. Den packe ich auf die Fili- und Bumsi-Liste. Der fantastische Musiker Stoppock bringt jetzt bald seine neue Platte aus. Mhm. Die heißt In Teufels Küche. Spielt auf meiner Platte bei einem Song ein gnadenlos gutes Solo. Bin ich sehr, sehr dankbar. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren. Wir haben uns schon mal mich auf meinem Konzert besucht und da fantastisch abgeliefert. Einer der meiner Meinung nach geschmacksvollsten Gitarristen und besten, also wirklich Gitarristen, die dieses Land zu bieten hat. Ich liebe es, wenn er Gitarre spielt. Ich schaue ihm wahnsinnig gerne zu. War schon oft bei seinen Konzerten. Jetzt hat er einen Song mit Kete gemacht, der heißt Wer du wirklich bist, ist ein erster Vorbote aus seinem kommenden Album und das möchte ich doch sehr gerne auf die Fidi und Bumsi-Liste packen.
Stoppock, genau. Ganz wichtig, Stoppock ist nicht die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, das ist Schwerin.
Richtig. Ja, trotzdem, wir haben mit Klaus schon geredet, Jan, keiner will die NFL sehen, ne? Und dass das Dschungelcamp so darunter leiden musste.
Schade. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Staffel. Ist denn wieder, weißt du, ob Micky Beisenherz wieder die Texte schreibt oder ob die da durchgewechselt haben? Ja, ich nicht, oder?
Ich glaube, das macht Micky Beisenherz.
Ja, ich glaube.
Never change a winning team.
Nee, und ganz ehrlich, da sieht man aber mal wieder, dass die letzten Jahre die Qualität des Dschungelcamps eben nicht an der Qualität der Texte lag, sondern wirklich die Besetzung das Problem war. Und Heinz Hönig ist wirklich genial. Ich finde auch 24/7 ist echt eine Bereicherung. Ich guck's echt gerne. Richtig, richtig gute Staffel.
David Odonka ist echt ein bisschen traurig, finde ich manchmal.
Ja, aber
ich mag den.
Aber in so Gruppensituationen merkst du, dass der erfahren ist im Mannschaften zusammenhalten. Der hat irgendwie so einen Team-Spirit, den er damit reinbringt.
Finde ich auch. Ich finde ihn sympathisch. Ich denke so ein bisschen, was hat der falsch gemacht als Fußballer, dass der im Dschungelcamp sein muss? Der ist mir auch ganz böse gefragt, weil der hat ja auch Nationalspieler und alles gewesen. Ja. Der hat ein paar, da muss, und das ist ja gar nicht jetzt gehässig oder irgendwas gemeint, aber es ist nun mal so, hast ja ein paar Fehlentscheidungen getroffen, wenn du die Kohle vielleicht nicht irgendwie
Ich muss eine kurze Theorie mit dir kurz besprechen. Cora Schumacher ist herausgeflogen vor 3 Tagen. Und zwar relativ spektakulär. Und hat, glaube ich, gestern jetzt irgendwie das erste Interview gegeben am Dienstag mit irgendwelchen. Also es ist auf jeden Fall mega weird. Und bevor sie rausgeflogen ist, in der Sendung davor, hat sie so einen super tränenreichen Monolog in die Kamera, ins Dschungeltelefon reingesprochen, wo sie über irgendwelche. Hast du auch gesehen?
Guckst du Dschungelcamp alle 3 Folgen bis jetzt?
Ich habe alles gesehen. Und dann hat sie irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln. Das Wort Verschwiegenheitsklausel hat sie in den Mund genommen. Dann hat sie sich darüber beschwert, dass ihr Ex Ralf Schumacher, von dem sie auch den Namen hat, mit dem sie jahrelang zusammen war, mit dem sie auch einen inzwischen 22-jährigen Sohn hat, dass der sich melden würde, jetzt wo sie im Dschungelcamp ist und jetzt mal so von außen betrachtet. Ich will jetzt nur mal ein paar Fragen mal ganz kurz. Was ist das? What's going on zwischen Ralf und Cora Schumacher? Ich meine rausgehört zu haben, dass sie irgendeine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat. Und ich dachte, warum? Why eine Verschwiegenheitserklärung? Und ich finde es total merkwürdig, dass Ralf Schumacher sich, der ja wirklich in einer ganz anderen Liga spielt, ich meine, es ist nicht Michael Schumacher, aber Ralf Schumacher, warum äußert sich Ralf Schumacher dazu, dass Cora Schumacher im Dschungel ist, und zwar in der Bild-Zeitung? Der redet doch sonst nicht mit der Bild-Zeitung. Also was ist da los? Und jetzt ist sie dann, einen Tag nachdem sie das Wort Verschwiegenheitsklausel gesagt hat, ist sie aus dem Dschungelcamp raus und war auch erstmal in einem Geheimhotel, hat mit niemandem gesprochen, dann hat Olli Pocher auf der Bühne irgendwelche merkwürdigen Andeutungen gemacht, von wegen irgendwie, dass er was mit Ralf Schumacher hat. Ich dachte, what is going on? Irgendwas stimmt da nicht. Mal so wirklich alle Antennen, irgendwas ist da im Busch.
Ja, das liegt darin, dass Cora Schumacher aber auch am allerersten Tag hat sie erzählt, dass sie mit Olli Pocher zusammen ist. Am allerersten Tag im Dschungelcamp. Am zweiten Tag hat sie über Ralf Schumacher erzählt und über die Verschwiegenheitsklausel. Am zweiten Tag. Die ist angekommen und hat angefangen zu reden. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich auch die, also
These.
Die hat sich ja noch nicht mal Zeit gelassen.
Pass auf, These. Kann es sein, dass die Anwälte von Ralf Schumacher nervös geworden sind, weil sie gesagt haben, okay, die hat in 2 Tagen so viel ausgepackt, wenn die noch 2, 3 Tage länger da drin bleibt, erzählt die Dinge, die in der Verschwiegenheitsklausel eigentlich unterschrieben hat, nicht zu erzählen. Kann es sein, dass das der Grund ist, warum sie aus dem Dschungelcamp raus ist? Kann es sein? Frage ich dich. Und wenn ja, was ist denn das, was sie nicht erzählen darf? Das möchte ich gern wissen.
Es kann aber auch gut sein, dass es etwas ist, wozu Ralf Schumacher das gute Recht hat, es verschweigen
zu lassen. Meinst du, was mit Ralf zu tun hat?
Sein Privatleben. Ich glaube, es kann sehr...
Ja, was kann denn
das
sein?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist doch sein gutes Recht, dass er gewisse Sachen nicht in der Öffentlichkeit haben will.
Ja, aber ich habe so eine...
Willst du auch nicht?
So eine, aber trotzdem so eine leichte, weirde Nervositätswolke um diesen Vorgang herum. Also auf jeden Fall anders als alles andere. Ist ja auch Wurst, aber ist mir noch aufgefallen.
Also in diesem Teil muss ich ganz ehrlich sehen, ich das... Cora Schumacher angeblich alle Lampen an hat, meiner Meinung nach, und wirklich komplett auf ist. Und was die da machen wollte oder will, das habe ich keine Ahnung von, aber da reinzugehen und sofort alles rauszuhauen. Okay, erstmal shame on us, uns beides überhaupt.
Das wir gucken reden, mal wieder. Aber es ist eine gute Staffel.
Darüber,
es ist
ehrlich,
eine gute Staffel, bevor Anja Rützel uns alles
aber jetzt
wegnimmt.
Haben wir gerade mal uns beide erwischt. Wir haben, glaube ich, jetzt die letzten Jahre nicht einmal drüber geredet. Und jetzt sind wir beide zufällig wohl hängen geblieben. Und erstmal müssen wir uns dafür schon mal, ganz ehrlich, dass wir jetzt so ernsthaft darüber spekulieren.
Ja, sorry.
Ist aber auch wirklich scheißegal.
Wie so Privatradiomoderatoren.
Ja, ja. Ich finde, ganz ehrlich, das ist deren Sache so, ne? Trotzdem ist es so, auf einmal guckt man jahrelang, ich habe die letzten Staffeln alle nicht geguckt, aber ich bin irgendwie hängen geblieben abends, weil ich irgendwie Zettelkram machen muss und sowas.
Steuern oder was machst du gerade?
Nee, ich mache Ablage. Bei mir ist der Schreibtisch ist wieder völlig überfüllt. Ich habe auch noch hier so einen Zettel. Ich habe letztes Jahr dieses Video gedreht, einfach so, und habe einen Aufruf bei Insta gemacht und habe gesagt, jeder kriegt einen Song geschenkt. Schreibt mir eure E-Mails alle auf den Zettel. Und dieser Zettel ist hier immer noch. Und ich habe immer noch nicht den Song abgeschickt. Das war letztes Jahr im November oder Oktober. Mann, ey.
Du, warum ist eigentlich die LED-Leiste ausgegangen? Du sitzt in so einem Raum und das sah eben aus, als hätte ich mich hier mit Monte zusammengeschaltet. Ist das dein YouTube-Zimmer mit so einer LED-Leiste? Ja,
das ist das Zimmer mit den Figuren, die ich angefangen habe in der Corona-Zeit zusammen. Mhm, ja. Das ist auch eine Sache, für die ich mich ein bisschen schäme, dass ich angefangen habe, Actionfiguren von der Marke Super 7 und so zu sammeln und eine ganze Wand damit füllen kann. Und hier habe ich einen Willie Nelson.
Das ist
und
ja das, schön.
Und ich bin überhaupt kein Typ. Ich finde so Leute, die so eine Sachen sammeln, eigentlich weird. Aber mir war echt doch ein bisschen langweilig. Ich musste mich irgendwie glücklich machen. Und dann fand ich das geil, wenn ab und zu aus der USA oder so, weil ich habe über eBay diese Sachen gekauft und die andere Marktplätzen. Und dann kam da manchmal so ein Paket an aus Kanada oder USA mit so einer Figur drin. Und so habe ich angefangen, mein Geld sinnlos dafür auszugeben. Und ich weiß, ich werde das nie wieder kriegen. Obwohl die Figuren alle in ihrem Wert steigen, weiß ich, dass ich viel zu faul bin, um mir die Mühe zu machen, das irgendwann mal online zu stellen oder sonst was, und erfreue mich auch nicht mehr so richtig und werde die irgendwann an einem unüberlegten Moment jemanden viel zu günstig verkaufen.
Und zwar alle zusammen.
Und zwar alle zusammen und denkst du, okay, nehmen Sie für 200 Euro, komm, nehmen Sie. Und dabei, das ist es deutlich mehr Geld, ne? Also kann man ja sehen auf der Seite, was das so kostet. Es ist völlig bescheuert gewesen. Und das ist meine Sucht, die ich mir angeeignet habe in der Corona-Zeit. Mir so Blödsinn, also diese Figuren. Und dieses Jahr habe ich noch nicht eine bestellt. Aber wir haben auch den 22. Januar erst.
Ja, aber besser als Heroin. Also wenn schon Sucht, dann nach Actionfiguren. Du, Olli, ich muss sagen, ich habe jetzt gleich noch einen Anschlusstermin. Hast du noch was auf der Agenda? Weil ich würde sonst einmal dicht machen
vorher. Nee, ich bin definitiv der Meinung. Darüber reden wir aber noch mal länger. Ich bring's jetzt schon mal in Umlauf. Ja. Ne? Seitan ist besser als Tofu. Seitan kannst auch. Du selber machen.
Find
du kannst. Ich habe über die Jahre jetzt, wo ich viel angefangen habe, vegetarisch und vegan zu essen, der Meinung, dass das geilere Zeug einfach Seitan ist. Und ich habe in einem Laden, der hat neu aufgemacht und es war komplett leer, am Sonntag mit meiner Band gegessen. Und zwar direkt in Kreuzberg in der Schlesischen Straße. Da war früher ein Italiener drin, genau gegenüber vom Lido. Ist ein vegetarischer oder veganer Japaner.
Deine alte Hut?
Ja, meine alte Hut auch da, genau, habe ich gewohnt. Und der hat zum Beispiel so ein Curry mit so einem Hähnchen, ne? Und das ist so lecker und so fantastisch. Jeder, der gut vegetarisch oder vegan essen soll, ich weiß den Namen nicht, gegenüber vom Lido in Kreuzberg in der Schlesischen Straße kann man sehr gut essen. Sind vor allem spezialisiert auf Sushi. Aber das Curry da ist mega. Das mit dem Hühnchen müsst ihr essen. Das habe ich gegessen mit dem gegrillten oder knuspriger crunchy Hühnchen. Das war so gut.
Aber das war Hühnchen oder Veggie-Hühnchen? Nee.
Veggie-Hühnchen. Und das war, glaube ich, aus Seitan war das nämlich. Deswegen komme ich drauf. Da gibt's nichts mit Fleisch. Und das hat so gut geschmeckt. Und ich habe mich so ein bisschen reingelesen. Du kannst ja Seitan, das ist ja eigentlich nur Wasser und Mehl.
Genau.
Dass du immer wieder.
Und du wäschst es aus und dann hast du am Ende.
Du wäschst es immer wieder aus.
Das Gegenteil von glutenfrei. Du hast nur das Gluten am Ende.
Genau. Und damit kannst du so viel machen. Das kannst du so geil anbraten. Das kannst du so geil würzen. Und das können wir aber noch mal länger besprechen. Wollte ich nur sagen, für mich und Tofu.
Ja, finde ich immer nur okay.
Aber Räuchertofu zum Beispiel in kleine,
geht.
Also Räuchertofu
kleingeschnittener und angebratener.
Ja, also wenn du zum Beispiel auf dem Flammkuchen habe ich jetzt
auf
Kartoffeln Räuchertofu, das schmeckt einfach wie Bacon oder wie Speck.
Das kann man. Stimmt, Räuchertofu ist
gut. Und ein Gewürz, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, was echt nicht fehlen darf in jeder vegetarischen Küche, ist geräucherte Paprika, also Smoked Paprika als Gewürz in pikant und nicht pikant. Wenn du das auf irgendwas drüber machst, schmeckt es wie, weißt du. Aber sag ich wahrscheinlich nichts Neues, oder?
Das ist nichts Neues für mich, kenne ich alles schon. Ich bin hier umgeben von.
Du, und ich hab meine Notiz mit den leckeren Veggie-Sachen wieder ergänzt, nachdem ich habe Green Force Köttbullar, like Döner, like Gyros, jetzt ausprobiert, gerade heute, like Schnitzel.
Fantastisch. Die Döner-Sachen finde ich auch geil, schmeckt echt gut.
Also like Döner, mega lecker.
Und like Schnitzel,
hab ich heute
voll gegessen. Auch geile Panade.
Ja, Panade ist sowieso das A und O bei vielen Sachen. Ganz ehrlich, früher habe ich Fisch nur gegessen, wenn er gut paniert war. Inzwischen esse ich einfach nur die Panade.
In diesem Sinne, Leute.
Siehst du, was die Vogue-Bubble aus uns gemacht hat? Jetzt sind wir Vegetarier geworden. Aber nicht mal aus Gesundheitsbewusstsein, sondern einfach nur aus Vernunft. Doch, bei mir auch aus Gesundheitsgründen. Ich muss sagen, ey, ganz ehrlich, du redest nicht immer so gerne über Stuhlgang, aber bei mir läuft's besser, seit kein Fleisch im Spiel ist. Janni, ganz
aber
ehrlich.
Aber denk dran, Hitler ist über den Vegetarismus an den Faschismus geraten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der war erst Vegetarier und dann Faschist.
Ja, du wirst auch bald wieder nach rechts. Ich glaube nämlich an die Hufeisentheorie, Böhmermann.
Du bist, also, Leute, bist so vegetarisch, dass du irgendwann wieder Fleisch isst.
Dass du schon wieder irgendwann Fleisch essen wirst. So vegan bist du geworden, Alter.
Wie mit Sarah Wagenknecht. Die ist so links, dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie ist sie vielleicht auch rechts einfach.
Ja. Gibt's bei einigen, finde ich. Ich kenne auch einige Linken, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie nicht auch auf der anderen Seite ein gutes Bild abgeben würden.
Ja. Das so, war Leute. Fest und Flauschig. Boomer Cringe. KW4. Wir hören uns am Sonntag wieder mit einer kleinen Spezialausgabe, mein lieber Freund.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.